Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag, eine frohe Adventszeit, Vorbereitung auf Weihnachten. Ich hätte gern die Präsentation, bitte. Jesus ist Licht und Retter der Welt. Sein Wort Vertrauen schenkt Leben. Und der Text ist wieder aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Bevor ich das vorlese, nur kurz ein Hinweis, wo das im Evangelium steht. Also Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, sind nicht des Tages 12 Stunden, und er spricht auch von der Nacht, die kommt, da niemand wirken kann. Und er sagt, solange ich das in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, und solange er sozusagen seine 12 Stunden hat, kann ihm nichts passieren. Öfters wollten sie ihn ja umbringen, steinigen, und er ist manchmal, hat sich verborgen oder ist einfach mitten durch sie hindurchgegangen, und keiner konnte ihm wirklich was anhaben. Aber er wusste genau, die Zeit kommt, wo eben die 12 Stunden abgelaufen sind, wo seine Zeit sozusagen der öffentlichen Wirksamkeit zu Ende geht. Und das ist jetzt Zufall, dass es genau 12 Kapitel sind im Johannesevangelium. Also die Zeit des Tages, die 12 Stunden sind Kapitel 1 bis 12. Und mit diesem letzten Abschnitt von 12 endet seine öffentliche Wirksamkeit. In Kapitel 13 ist er dann mit den Jüngern zusammen, bis Kapitel 17, 18 wird er gefangen genommen und dann verurteilt und gekreuzigt. Also das ist jetzt Kapitel 1 hatten wir letzten Sonntag, Kapitel 12 diesen Sonntag. Und ich lese jetzt den Text. Wir gehen mal einen weiter. Vers 44 bis 50, dort heißt es, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Wenn man sich anguckt, was er hier sagt zum Abschluss im Johannesevangelium von seinem öffentlichen Wirken und Lehren und Predigen, dann merkt ihr, da kommt drin vor, dass er sagt, er ist als Licht in die Welt gekommen. Und ich habe mir gedacht, das passt gut zum Advent. Da zünden wir die Lichter an, eins nach dem anderen. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten. Und Advent heißt ja auch Ankunft, Ankunft oder Wiederkunft von Jesus Christus. Die erste Ankunft, wo er zu Weihnachten kam, und die nächste, wo er kommt mit den Wolken des Himmels, um auch die Welt zu richten. Wir haben gerade einen Bibeltext gehört aus Matthäus 25, wo das geschieht. Und das kommt hier auch vor als Thema. Aber in diesem Text hat das so ein bisschen einen besonderen Akzent. Wenn man sich anguckt, was sind die Kerngedanken in diesem Predigtext, dann ist das erste, Jesus ist als Gesandter des Vaters Licht und Retter der Welt. Das zweite, wer an Jesus glaubt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern empfängt das ewige Leben. Und das dritte, wer Jesu Wort hört und nicht bewahrt, wird durch dieses Wort am letzten Tag gerichtet. Schauen wir uns das nacheinander an. Jesus ist als Gesandter des Vaters Licht und Retter der Welt. Jesus ist Gesandter des Vaters. Er sagt in diesen Versen 44 bis 46, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich. Also Jesus sagt, das, was ich sage, ist nicht wirklich von mir. Wer an mich glaubt und mein Wort annimmt, der glaubt nicht wirklich an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Also das ist der Vater. Dann sagt er auch, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Es ist ganz berühmt in Kapitel 14, wo er davon spricht, dass er geht, die Städte für uns zu bereiten. Und in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und den Weg dahin, sagt er, kennt ihr? Dann fragen die Jünger, den Weg kennen wir nicht. Sozusagen Wir wissen gar nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Und dann sagt Jesus ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, als einer ihn bittet, zeig uns den Vater. Und dann sagt er, ich bin schon so lange bei euch und ihr habt mich nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dasselbe sagt er hier. Man merkt hier in diesem Abschnitt, Kapitel 12 am Ende, da wird ein Stück weit das zusammengefasst, was Jesus lehrt. Wer an ihn glaubt, der glaubt an Gott, den Vater. Man kann das auch umdrehen. Wer Jesus nicht glaubt, der glaubt nicht wirklich Gott. Also Johannes sagt es in seinem Brief mal, wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Also es reicht nicht aus, nach dem, was Jesus lehrt, nur irgendwie an Gott zu glauben, irgendwie, sondern um Gott zu kennen und Gott zu haben, muss man auch an den glauben, den er gesandt hat, also an Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also Jesus ist so Gesandter des Vaters, der Glaube an Jesus ist der Glaube an den Vater. Wer Jesus sieht, sieht den Vater und wer Jesu Wort hört und bewahrt, hat das ewige Leben. Das heißt, wenn wir uns nochmal Weihnachten vor Augen stellen und sehen das kleine Baby, das dort geboren worden ist, das bedeutet, Gott hat ihn gesandt und Gott hat ihn gegeben. Gott hat ihn ein Stück weit sozusagen anvertraut, in diese Welt gesandt und geschickt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Kind und was machen wir mit dem dann später erwachsenen Jesus, der predigt und Wunder tut und lehrt und der diesen Anspruch stellt. Wer Jesu Wort hört und bewahrt, hat das ewige Leben. In Vers 46, 47 sagt er das, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hört ihr das? Also er sagt, wenn einer an mich glaubt, wer mein Wort annimmt, das ist eine Einladung ins Licht. Er sagt das in Johannes 8 so, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, Jesus bietet sich an, er kommt als Licht und dann muss sich jeder entscheiden, wo halte ich mich auf? Wenn ich in die Nähe Jesu komme, wird das mein Leben radikal verändern, weil ich bin bis jetzt im Dunkeln, so in der Ecke, im Finstern oder in der Gefangenschaft. Und wenn ich zu ihm komme, dann muss ich gewisse Dinge verlassen, die zur Finsternis gehören. Und Jesus sagt das ganz klar, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ich predige auch über die Bergpredigt und werde das später auch fortsetzen. Und der Kern der Bergpredigt ist, wie Matthäus das zusammenfasst, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Im Wort von Licht und Finsternis kann man sagen, verlasst die Finsternis und kommt zum Licht. Und wenn wir die Bergpredigt hören und Gott gibt uns die Gnade, dass wir uns anders verhalten und nicht so wie früher und das auch tun, dann verlassen wir mit jedem Punkt, den wir da umsetzen in die Tat, das Licht und wechseln die Seite und gehen von der Finsternis in sein Licht und leben als Menschen des Lichtes, so wie er dort auch sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Also er setzt hier voraus, wenn er als Licht kommt und uns einlädt zu sich und in sein Licht, dass es dann auch darum geht, praktisch sein Wort zu halten. Das ist die Art und Weise, wie man ihm nachfolgt. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das Nachfolgen ist das Tun der Worte Jesu. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, der folgt halt auch nicht wirklich Jesus nach. Den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Immer wieder zu diesem. Also Jesus ist Gesandter des Vaters und ihm zu folgen heißt, dem Vater zu gehorchen. Ihn zu sehen heißt, den Vater zu sehen. Das Großartige daran ist, Gott selber ist unsichtbar. Keiner hat Gott jemals gesehen, sagt Johannes 1, Vers 18. Im Alten Testament gibt es Visionen Gottes, es gibt eine begrenzte Vision Gottes, aber da merkt man immer, da ist ein Schutz davor. So 100% kann ihn keiner sehen, das kann keiner ertragen, das ist auch im Alten Testament. Gerade bei diesen Gotteserscheinungen wird das gesagt. Mose will ihn sehen, er darf ihn nachher begrenzt sehen, gefiltert sehen, aber Gott sagt ihm, voll sehen kannst du mich nicht, kein Mensch kann das überleben. Das heißt, Gott hat sozusagen eine Schwierigkeit behoben, dass man Gott nicht sehen kann. Und wenn wir Menschen sehen, das Gesicht von uns Menschen, das ist ungeheuer ausdrucksstark. Man kann am Gesicht erkennen, freut er sich, ist er traurig, ist er zornig, schaut er mich positiv an oder ärgert er sich über mich, das kann man alles sehen. Da muss man kein Wort sagen. Ihr stellt euch vor, wenn ihr Jesus seht, seht ihr Gott den Vater. Wenn man die Evangelien liest, sieht man, wie Gott reagieren würde in der Situation, Gott der Vater reagieren würde, weil die beiden sozusagen 1:1 in ihrem göttlichen Wesen, sie sind eins. Es gibt nur einen Gott, der sich in 3 Personen geoffenbart hat. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und auch wer Jesu Wort hört und bewahrt, der tut das, was der Vater will. Und er hat darum auch das ewige Leben. Jesus ist Licht und Retter der Welt. Und das ist in diesem Text das ganz Besondere, dass es dominant ist. Er ist Licht und Retter der Welt, sodass er gleich sagen wird, dass er die Leute nicht richten wird, die sein Wort nicht bewahren. Also er ist so sehr Retter. Manchmal sagen die Leute, das erste Mal ist Jesus als Retter gekommen und dann ist er für uns am Kreuz gestorben und auferstanden und er gibt das ewige Leben. Das nächste Mal wird er als Richter kommen. Wenn man dann voraussetzt, dass er sich geändert hat, hat man sich getäuscht. Jesus, auch wenn er das Gericht umsetzt, das Gericht Gottes, es wird ein Gericht Gottes geben am letzten Tag. Und das hat aber 2 Seiten. Das Gericht ist auch eine Belohnung für die, die in denen Gottes Gnade gewirkt hat und die sein Wort angenommen haben und es befolgt haben und entsprechend, wie wir gelesen haben vorhin, das war ganz natürlich. Da sind Leute hungrig. Und Menschen, die von Jesus geleitet werden, die geben denen zu essen. Da sind Leute nackt und Menschen, die von Jesus geleitet werden, können das gar nicht ertragen, die nackt zu sehen. Sie müssen ihnen helfen. Da sind Leute krank und die werden besucht. Da sind Leute im Gefängnis, weil sie verfolgt worden sind und aus anderen Gründen. Und es gibt Leute, die das aufs Herz nehmen und sie gehen ins Gefängnis und sie besuchen die. Das ist sozusagen ganz natürlich und das wird belohnt. Das wird belohnt mit einem Riesenlohn, den man sich gar nicht sozusagen, wir können uns kaum vorstellen, was das bedeuten wird. Dieser Tag des Gerichtes ist sowohl ein Tag der Belohnung als auch ein Tag der Strafe. Und da wird offenbart werden, wie wir gelebt haben, ob wir Menschen des Lichtes waren oder Menschen der Finsternis. Und das Interessante ist, dass Jesus gleich, wenn wir da zu den Versen kommen werden, sagen wird, wenn Leute sein Wort hören und nicht bewahren und nicht annehmen, ich werde die nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Und das wiegt für mich ungeheuer. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mal darüber predigen. Damit wir verstehen, dass das Herz Jesu ist das Herz des Retters. Sein Name ist Jesus, Jeshua auf Hebräisch. Und das ist die Kurzform, die Langform ist, kennen wir vom Josua, vom Buch Josua und dem Mann Josua, Jehoshua. Da steckt drin, dass der Herr rettet, Gott rettet. Und das ist bei Jesus, ist das so stark Wesen, dass er sagt, wenn das Gericht geschieht, bin ich eigentlich nicht der Richter, sondern das Gericht wurzelt in etwas anderem. Was wir uns dann gleich angucken werden, wie er sagt, das Wort, das ich geredet habe. Und Jesus ist Licht und er ist Retter der Welt und das ist sozusagen so dominant, dass er so hier sogar sagt in diesem Text, dass er nicht richtet. Wer Jesu Worte hört und bewahrt sie nicht, den richtet Jesus nicht. Ich lese das nochmal in Vers 47, dass wir es vor Augen haben. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Es gibt Texte, wo Jesus dann als Richter benannt wird und auch das Gericht durchführt. Aber man muss sich das so vorstellen, dass das Gericht wurzelt einfach darin, dass er erkennt, wie vorhin bei dem Gleichnis, das wir gelesen haben aus Matthäus 25, wer ist Schaf und wer ist Bock. Es geht also nicht darum, dass der Richter dann nach Gutdünken sagt, du gefällst mir nicht, dich schicke ich in die Hölle und du gefällst mir, dir schenke ich das ewige Leben, sondern Jesus richtet nach dem, was in unserem Leben geschehen ist, was wir getan haben mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn es gepredigt wird, verändert immer die Menschen. Immer. Es gibt keinen Menschen, der das Evangelium hört, der nicht verändert wird. Wenn ein Mensch im Glauben das Evangelium annimmt, dann wird er verwandelt, er wird wiedergeboren, er wird gerettet, der Geist Gottes wird in sein Herz ausgegossen, er wird ein neuer Mensch, er wird anders. Und wenn ein Mensch das Evangelium anhört und es nicht annimmt, dann wird er auch anders. Es geschieht etwas in seinem Innern. Er ist einer, der das Evangelium gehört hat. Man kann es einmal hören, man kann es natürlich auch 10-mal hören und man kann es dann sozusagen immer ablehnen oder es kann der Punkt kommen, dass man nach einer Weile der Feindschaft gegenüber dem Evangelium irgendwann sich doch entscheidet, es anzunehmen. Aber wenn Leute sozusagen das erste Mal es nicht annehmen und das zweite Mal nicht und das so und so vielte Mal nicht, dann entsteht praktisch in ihnen etwas, sie haben es abgelehnt und das ist gespeichert. Es ist gespeichert in ihrem Leben. Und wenn Christus kommt, dann wird das einfach nur offenbar. Diejenigen, die es angenommen haben, haben sich erwiesen als Menschen des Lichtes und sind ihm gefolgt, haben entsprechend gelebt. Und die anderen, die es abgelehnt haben und ungehorsam waren, die muss er gar nicht richten. Das wird so offenbar sein, wie das ist ein Schaf und das ist ein Bock. Das ist ein Mensch des Lichtes und das ist ein Mensch der Finsternis. Oder wie er sagt in Matthäus 25 sozusagen, erzählt einfach auf, das und das und das ist passiert, du hast es erlebt. Du hast diesen Kranken gesehen, du hast dich nicht gekümmert. Du hast diesen Nacken gesehen und du hast dein Herz verschlossen. Und daraus wird offenbar, wes Geistes Kind du bist. Und er redet dann ja so, dass er sagt, ihr Verfluchten geht in das Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und den Engeln. Und die Aussage dort in Matthäus passt zu der hier. Jesus ist für wen gestorben? Für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? Für alle. Das heißt, nicht ein einziger Mensch müsste in dieses Feuer gehen, das für wen bereitet ist ursprünglich? Für den Teufel und die Engel. Die Hölle ist nicht ursprünglich bereitet für Menschen. Und Jesus offenbart sich hier als einer, wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Die Tiefe und die Schwere dieser Aussage, die muss man echt verdauen. Wenn Jesus da stehen wird und er wird Menschen schicken in den Ort des Gerichtes, aber er schickt sie dorthin nicht von Herzen. Und als er gekreuzigt wurde, war er eigentlich einladend am Kreuz. Wenn ich erhöht werde, haben wir das letzte Mal ja auch gehört aus Kapitel 12, im selben Kapitel 12 hier, dann werde ich alle zu mir ziehen. Der Gekreuzigte hat seine Hände durchbohren lassen für jeden einzelnen Menschen, selbst für den größten Verbrecher, für den größten Schurken. Und er ist gekommen, um zu retten. Das Wesen Jesu ist, sein Herz ist das Herz eines Arztes, das Menschen retten will, das Kranke auch von der Krankheit der Sünde und der Finsternis retten will. Er will die in der Sünde Versklavten befreien. Er will ihre Ketten zerbrechen. Er wollte das immer und er wird das, auch wenn er kommt. Er wird sich da nicht ändern. Er wird dastehen als jemand, der sagt, ihr Verfluchten geht in das Feuer, das bereitet es den Teufel und seinen Engeln. Aber er wird das nicht machen sozusagen mit Freude oder Schadenfreude, sondern als jemand, der selber für diese Verlorenen am Kreuz auf Golgatha gelitten hat. Sein Herz ist und bleibt das Herz des Retters. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Das ist also eine ganz gewaltige Wahrheit, die hier in Kapitel 12 am Ende des Johannesevangeliums vom öffentlichen Wirken, diesem Part, gesagt wird. Wer Jesu Worte hört und bewahrt sie nicht, den richtet Jesus nicht. Der zweite Kerngedanke war der, wer an Jesus glaubt, empfängt das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern er kommt zu ihm als Licht. Das merkt man in Vers 46. Wer an Jesus glaubt, hört seine Worte und bewahrt sie. Das wird auch in Vers 47 deutlich. Und das Ergebnis ist, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Also Vers 46, 47 und 50, gucken wir uns nochmal an. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hier sitzen viele, die diesen Gottesdienst besuchen, weil sie irgendwann in ihrem Leben diese Einladung von Jesus erlebt haben. Das Licht ist in ihr Leben gekommen. Und ihr erinnert euch, ja, ihr sitzt hier, wisst genau, wie das gewesen ist, ja. Und damals war die Sache gar nicht so klar, wie sie heute ist. Also rückblickend, als ihr das gemacht habt. Damals, ihr erinnert euch, da habt ihr quasi noch innerlich abgewogen, argumentiert. Mache ich das, mache ich das nicht? Glaube ich das nicht? Die Frage ist, was hat dich eigentlich bewegt, damals sozusagen diesen Weg einzuschlagen? Und ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und die normale menschliche Reaktion ist, da wir von der Finsternis sind, da wir Sünder sind, dass wir das nicht als angenehm empfinden, wenn das Licht in unser Leben kommt, oder? War das nicht auch teilweise ein bisschen schwierig, das Alte loszulassen, das Alte zu verlassen? Und das Licht war doch auch störend. Und je nachdem, die einen kämpfen dort länger und die anderen weniger. Manche bekehren sich spontan, zack, und die anderen, bei denen zieht sich das hin über Wochen und Monate und Jahre. Aber das Endergebnis ist dann immer ein und dasselbe. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und als du dann angefangen hast, an Jesus zu glauben, hast du quasi angefangen, so zu gehen, in die Richtung zu gehen, in die er dich winkt. Und wo er sagt ja, wo es lang geht, und folge mir nach. Und dann hast du auch die Freude kennengelernt, die das bedeutet. Und dann hast du das Licht willkommen geheißen und die Finsternis verlassen. In Kapitel 3, in diesem ganz berühmten Kapitel 3, wo auch das Wort steht von Vers 16, das einer der berühmtesten Bibelverse ist. 3,16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ihr merkt, unser Text ist eine Zusammenfassung von 1 bis 12. Die Themen, die hier ganz kurz kommen, die Kernthemen, waren vorher schon da. Und dann geht's weiter dort in Kapitel 3. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das ist dasselbe Thema wie in unserem Text. Und ihr merkt, die normale menschliche Reaktion ist, wenn das Licht kommt, dass man, ne? Man geht nicht freudig ins Licht, sondern das Licht trifft mich und mein Leben und auf einmal merke ich, da ist Schmutz, da ist Dreck und, aber ich liebe eigentlich den Dreck. Und dann kommt der Kampf, lasse ich das, gebe ich das auf oder nicht? Wenn ich das aufgebe, was habe ich davon, dass ich das tue? Und es scheint so zu sein, wenn man Kapitel 3 liest, dass eigentlich die normale Reaktion ist von den Menschen, dass sie das Licht meiden und dass sie das Licht hassen und dass sie sich dagegen wehren. Und wenn man jetzt die Bibel fragt, auch Johannes, auch Paulus, was ist der Unterschied? Warum gibt es Menschen, die dann doch ins Licht kommen? Warum gibt es Menschen, die dann die Finsternis verlassen? Dann gibt es Aussagen wie in Kapitel 6, niemand kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Es ist ein Geheimnis der Gnade Gottes. Es ist ein Geheimnis, dass Gott irgendwie dann Menschen zieht und dass sie ihren Widerstand aufgeben und dem Ziehen der Liebe Gottes folgen und dann eben kommen. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte. Hier merkt man auch, die Worte hören und sie bewahren gehört dann auch eigentlich auch zusammen. Also wer an Jesus glaubt, er bleibt nicht in der Finsternis, er kommt zu ihm als Licht. Wer an Jesus glaubt, hört seine Worte und er bewahrt sie. Und wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Er hat nicht das ewige Leben, weil er nur Gutes getan hat. Nein, er war in der Finsternis, er hat gesündigt und er war Sklave der Sünde, aber der Sohn hat ihn freigemacht. Er hat das Wort Jesu gehört und er hat es angenommen, er hat es getan und dann erlebt, wie nicht er sich selber befreit hat von den Ketten der Sünde, sondern wie Christus das gemacht hat, weil er für ihn am Kreuz gestorben ist und ihn reinigt durch sein Blut von allen Sünden und ihn auch durch den Geist Gottes hilft, neu zu leben. Wer Jesu Wort hört und nicht bewahrt, wird durch dieses Wort am letzten Tag gerichtet. Wer Jesus verachtet und seine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Und das Interessante ist, es ist nicht Jesus in unserem Text hier. Das will ich nochmal betonen, ja. Jesus, wenn er die Menschen ins ewige Leben schickt und segnet und wenn er die Verfluchten in das Feuer schickt, dann schickt er die Verfluchten nicht freudig dahin, sondern als der, der eigentlich für sie gestorben ist. Sie haben das Evangelium abgelehnt, sie haben seine Einladung abgelehnt und das Gericht geschieht, wie in Kapitel 3 habe ich gerade gelesen, der ist schon gerichtet. Wer das Evangelium nicht annimmt, der ist schon gerichtet. Das meine ich mit dem verändert werden. Kapitel 3 heißt es an einem Vers dort, der Zorn Gottes bleibt über ihn. Im Johannesevangelium wird die Sünde, das Thema der Sünde, reduziert auf einen einzigen Punkt an einer Stelle, zu der ich später noch in dieser Predigtserie kommen werde. Die Sünde, von der Heilige Geist die Menschen überführt, die Menschen der Welt, ist, dass sie nicht glauben an mich. Alle Sünde wird quasi auf einen Punkt reduziert. Es ist nicht an Jesus zu glauben und sein Wort nicht anzunehmen und sein Heil nicht anzunehmen. Und seine durchbohrte Hand auszuschlagen. Das ist sozusagen die Kernsünde. Das ist der einzige Grund, warum Menschen verloren gehen. Sonst würden sie gerettet. Die ganze Sünde des Menschen und aller Menschen reduziert sich auf den einen Punkt, dass wenn sie das Evangelium hören und die Einladung Gottes auch verstärkt durch den Heiligen Geist eigentlich genau erkennen, das ist der Tag Gottes für mich und dass sie das ausschlagen. Wer Jesus verachtet und seine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Eben dieses Wort, das Jesus geredet hat, wird sie richten. Jesu Wort, das er geredet hat, wird ihn am letzten Tage richten. Das heißt, das setzt voraus, dass Gott das gespeichert hat, das Leben. Und man hört das manchmal, dass Menschen im Nahtoderlebnis, mein Onkel Arnold hat mir das auch erzählt, als er von oben runter fiel, Starkstromarbeit und mehrere Männer sind dort gestorben bei der Montage und zwei haben überlebt. Und er hing oben und er fiel von oben von dieser Starkstromleitung runter und wachte später im Krankenhaus auf. Und im Fall sah er sein ganzes Leben. Wie lang dauert so ein Fall? Das ist eine Sekunde, weniger als eine Sekunde. Und er hat das ganze Leben, sein ganzes Leben hat er vor Augen gehabt. Von Kindheit, von der Erziehung seiner gläubigen Mutter bis zu dem Tag. Alles, es war alles zusammengepresst unter eine Sekunde. Und was er hatte, war nur ein Gedanke, Gott. Und der andere, der überlebt hat, hat das genauso erlebt. Er ist nachher zu ihm gegangen, im Krankenhaus, da waren zwei überlebt. Und beide haben im Todesfall, im eigentlichen Todesfall, haben einen Gedanken gehabt, Gott, Und die beiden haben überlebt. Und der ganze Film läuft ab, wenn wir vor Gott stehen, vor Christus stehen, dem Richter stehen. Und in diesem Film wird es all die Situationen geben, wo die ausgestreckte Hand Gottes da war. Und das Evangelium, das gesagt wurde, ich liebe dich so sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und auf dass alle, auch du, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das will Gott. Gott liebt dich so sehr, darum bitte ich dich als Diener Gottes, nimm diese Liebe an. Du wirst Dinge verlieren, aber rückblickend aus der Perspektive der Ewigkeit sind diese Dinge nicht wert, gehalten zu werden. Und du wirst gewinnen. Du wirst das ewige Leben gewinnen. Du wirst eine Freude gewinnen, die du bis dato nie gehabt hast. Und das ist ein Grund, warum wir das jedes Jahr feiern, Weihnachten. Dieses Weihnachtsfest und dieses Kind, das natürlich dann erwachsen geworden ist und für dich und mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, bringt eine Riesenfreude in das Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Man kann das Ganze, was wir jetzt in diesem Text gehabt haben, zusammenfassen in eine mathematische Gleichung, ja. Jesu Wort plus Glaube, wenn das Wort in das Leben eines Menschen kommt, plus Glaube ist ewiges Leben. Und Jesu Wort minus Glaube, ohne Annahme ist ewiges Verderben. Gott schickt das Wort in alle Völker, in alle Sprachen. Wir sollen alle Menschen einladen, alle ohne Ausnahme. Und die Entscheidung liegt im Herzen. Antwortest du mit Vertrauen oder antwortest du mit Ablehnung? Ich bitte dich, antworte mit Vertrauen. Amen.